Hallo und herzlich willkommen bei der 44. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Nach einer kurzen Pause geht's endlich wieder weiter. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo zusammen, hallo Seid, lange nicht gehört.
Ja, so semi-lang, ne? Wir haben ab und zu mal geschrieben und haben einen Termin verschoben und dann haben wir nochmal einen Termin verschoben. Und so sitzen wir jetzt hier und veröffentlichen wahrscheinlich eher im März als im Februar. Sorry für diese unangekündigte Unterbrechung, aber sowohl die Feiertage als auch dann die, ja, einfach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum. Letztlich haben wir es verpasst. Wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Termine und die sind ausgefallen und deswegen.
Diverse Termin- und vor allem Krankheitswellen machen die Planung nicht unbedingt einfacher. Und ich glaube, tatsächlich haben wir uns das letzte Mal auf dem Funk gehört, als ich irgendwo Richtung Südosteuropa geflogen bin und dann plötzlich angesprochen wurde mit einer Stimme, die ich kurz brauchte, um sie einzuordnen und dann gemerkt habe, das bist du, weil ich gar nicht mit dir gerechnet hatte. Das war nämlich gar nicht dein Sektor, aber du hattest einmal kurz, glaube ich, das Mikro vom Kollegen übernommen, richtig?
Ja, ich bin quasi hingerannt und habe ihn weggestoßen. Nein, ich habe das tatsächlich, ja, ich war an dem Tag auf der Arbeit. Du schickst mir ja dann immer deine 3-Letter-Codes und ich muss die dann auch immer regelmäßig nachschlagen. Ich bin da ja, also ich diese 3-Letter-Codes, klar, Muck und Fra kenne ich, aber nee, ich RVN. Kann auch noch ein paar. Wie bitte?
RVN hatte ich
zum Rovaniemi Beispiel. War das doch, das war in Helsinki ganz im Norden, in Finnland ganz im Norden, ne?
Genau,
ja, genau. Aber du, jedenfalls, da habe ich mal gesehen, ich weiß gar nicht, wo du da hingeflogen bist an dem Tag. Und da bin ich kurz rübergegangen, das war beim Kollegen, der auf dem Würzburg-Sektor sitzt, in der Nähe von Dinkelsbühl, so die grobe Region. Da habe ich dich erwischt und habe gedacht, komm, ich richte mal Grüße aus. Und irgendwie, du warst kurz verdattert tatsächlich, haben wir dann auch kurz drüber geredet. Und dann habe ich gemeint, das war ja auch ein bisschen Surprise-Attack. Ich hatte nicht angekündigt, dass ich dich heute grüßen werde. Und du weißt ja grob, wo ich arbeite. Und leider muss man sagen, fliegst du sehr relativ selten bei mir entlang. Ja, das ist wenn du mal nach Berlin hin und her fliegst, das passiert ja manchmal, da fliegst du leider unter mir. Wir haben einfach nicht so viele Destinations von deiner Airline Richtung Nordosten. Und das ist halt mein Zuständigkeitsbereich. Aber so ist es halt, macht ja nichts.
Und ich fliege tatsächlich häufiger Richtung Süden, Südosten oder vielleicht dann auch direkt nach Norden, wo wir dann eher direkt bei Maastricht durchfliegen.
Ja, genau, Kopenhagen und Hamburg und Oslo zum Beispiel kommst du bei mir nicht durch. Der einzige dieser Flughäfen, wo du durchkämst, wäre Malmö. Habt ihr da eine Verbindung hin? Nee, ne?
Nein.
Und Stockholm, wenn man so in die Richtung guckt. Und natürlich noch Helsinki, Rovaniemi, Tallinn, Riga, dieses ganze Zeug. Aber diese ganzen Norwegen-Flugplätze, das machst du alles quasi ohne uns leider, ja.
Ich habe tatsächlich Helsinki geplant, jetzt im März. Mal gucken, ob wir uns da vielleicht hören. Und tatsächlich fand ich es ganz interessant und ich hatte kürzlich wieder mit ein paar von deiner Kollegen zu tun in einem anderen Zusammenhang. An der Stelle ganz liebe Grüße.
Wir haben sogar gefragt, ob wir namentlich grüßen sollen. Nein.
Genau, wollte nicht namentlich gegrüßt werden, trotzdem.
Deswegen Grüße. Nicht namentliche Grüße an Kollegen von mir.
An euch vor allem in Langen, mit denen ich jetzt öfters mal zu tun habe und mich darüber immer sehr freue. Und vor allem haben wir da auch kürzlich gesprochen, dass wir uns da wohl auch noch nie auf dem Funk gehört hatten. Und ich dann auch sagte, ja, manche Stimmen erkenne ich auch sofort auf dem Funk oder würde ich sofort auf dem Funk erkennen. Ich habe noch einen anderen Bekannten, den ich aber auch nicht sofort erkannt habe. Also manche Stimmen sind wohl eindeutiger auf dem Funk oder kommen da realistischer rüber als andere Stimmen.
Ja, da habe ich jetzt quasi zwei Gedanken zu. Erstens, Kollegen erkennen. Ich habe gerade gestern ein Safety-Briefing gehabt und das ist so ein bisschen, da spricht man über Vorfälle, die im letzten Jahr passiert sind, um einfach so ein bisschen Lessons learned mitzunehmen. Ne? Das Schöne an Fehlern ist ja, nicht jeder muss sie machen. Es langt auch, wenn einer sie macht, dann können die anderen vielleicht auch einen Fehler aus dem Fehler heraus lernen. Das ist dann das ist ja das Konzept letztlich der gesamten Luftfahrt, dass man quasi, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist, das müssen ja gar keine Fehler sein. Das kann ja auch einfach Loops im System sein, also Probleme im System oder so, dass man dann gemeinsam daraus lernen kann. Egal, da hat ein Kollege von mir gefunkt und musste, hat sehr, sehr, sehr gut reagiert. Absoluten Respekt, ja, da, ich habe den Kollegen von mir nicht erkannt. Das war ein direkter Kollege von mir. Ich kenne den Akzent und die Sprechart, aber wer ist das? So ist es halt mit Stimmen auf dem Funk. Ich habe das nicht erkannt, ja.
Bist du schon mal von Piloten angesprochen worden, deine Stimme erkannt haben aufgrund des Podcasts?
Nee, gar nicht.
Das ist mir ja schon mal passiert.
Ja, das ist ja spannend, dass dir das passiert ist.
Sehr überrascht und natürlich
mega gefreut. Aber ist das mit einem Lotsen passiert in deinem Fall oder mit Passagieren?
Beides habe ich schon.
Okay,
also nicht mit Lotsen auf dem Funk, sondern bei Lotsen in einem anderen Kontext, auf einer anderen Ebene, auch im beruflichen Umfeld. Und tatsächlich ist mal ein Passagier ausgestiegen, ein junger Mann, der sich auch sehr fürs Fliegen interessiert hat und gemeint hätte, er hätte meine Stimme erkannt und dann noch meinen Namen gehört und gemeint, das ist doch bestimmt der aus dem Podcast. Und das hat mich sehr gefreut.
Das ist ja spannend, weil, also ich wurde noch nicht angesprochen. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob man muss auch sagen, meine englische Stimme, mit der ich dann auch noch funke, ist ja noch mal ein bisschen was anderes als du, wenn du dann persönlich mit jemandem sprichst, ja. Aber ich hatte tatsächlich wegen des Erkennens auf der Stimme, da hatte ich noch, ich habe gesagt, ich habe zwei Sachen. Das war das eine, dass ich einen Kollegen von mir nicht erkannt habe. Da habe ich mal wieder kurz einen kleinen Spin-off an die Seite gemacht. Nee, jedenfalls, was ich noch erzählen wollte, es gibt ein paar Piloten, die haben ganz, ganz markante Arten und Weisen, Hallo und Tschüss zu sagen. Und die kennt man dann. Ich habe da drei Beispiele im Kopf. Einmal, leider Air Berlin gibt es nicht mehr, aber das war ein Pilot, der quasi jeden Funkspruch mit Glück auf, hier ist die Air Berlin, was weiß ich, aber dieses Glück auf, das war markant, da wusstest du, der Glück auf ist wieder unterwegs, ja, so. Das kannte ich gar nicht, diesen Spruch, ist das richtig? Das kommt von den Bergleuten, ne? Das ist so ein NRW-Lausitz-Ding.
Ich bin zwar nicht aus dieser Gegend, habe das aber auch schon mal so gehört, ja.
Habe ich auch so in Erinnerung, egal. Der andere ist tatsächlich ein LH-Flieger, der tatsächlich jeden Funkspruch mit Gude
ja.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das nur einer ist. Aber es ist einer, der das sehr markant macht. Und das dritte ist ein Lotse, der tatsächlich, der arbeitet im Maastricht ACC, also im Center in Maastricht. Und der geht immer mit Bonjour ans Telefon, wenn man ihn anruft. Und dann ist auch bei uns, spricht sich dann ganz schnell rum, auf dem Solling-Sektor sitzt wieder Bonjour. Der hat auch eine ganz spezielle Arbeitsweise. Das ist auch ganz nett mit ihm. Das ist okay, ja. Aber das ist immer ganz gut zu wissen. Bonjour sitzt auf Solling. Dann weiß ich schon, was mich erwartet. Aber das kannst du dir zulegen, wenn du das gerne hättest, ja? Irgendeine sehr markante Art und Weise, Hallo und Tschüss zu sagen.
Ein Markenzeichen. Ja, ich kann mich erinnern, ganz früher gab es auf dem Berlin, auf dem Tower, ich weiß nicht, ob das eine Fluglotsin oder was sie genau war, die immer die Wettermeldungen vorgelesen hat. Also die ATIS war ja früher, oder ist es auch heute noch häufig, eine automatische Tonbandansage, die alle 30 Minuten aufgenommen wird und dann in einer Endlosschleife abgespielt wird. Heutzutage haben das viele Flughäfen auch als digitale Version, die wir uns dann direkt über so einen kleinen Drucker im Flugzeug oder direkt auch auf unser Computer mittlerweile, auf unsere Tablets angezeigt bekommen, also die sogenannte ATIS. Und diese Stimme, die in Berlin immer vorgetragen hat, war auch sehr markant, eine sehr, ja, man kann schon fast sagen, laszive Frauenstimme.
Ich bin als Lotse, habe ich sogar schon von dieser Stimme der Berliner Artis gehört. Ich kenne die Geschichte tatsächlich.
Und es soll Kollegen geben, die dann auch mal auf den Tower gegangen sind, um sich diese Person hinter dieser Stimme anzugucken und ganz überrascht waren, dass es wohl doch eine andere Person war, als sie sich vorgestellt hatten.
Ja, so
ich will
ist
damit
es.
Sagen, oft ist es ja so, ne, man kennt eine Stimme und hat ein Bild dazu im Kopf und wenn man dann die Person sieht, sieht die plötzlich ganz anders aus.
Ja, so ist es mit Stimmen, aber ja, tatsächlich. Aber hier, du bringst direkt ein cooles Thema. Ja, ich war ja in Berlin zu Besuch tatsächlich. Ja. Da wollte ich auch einfach mal von erzählen, ja, weil das ist ja schon. Ja,
ganz kurz noch, also ich weiß nicht, was ihr da draußen für ein Bild von uns habt. Wir haben auch noch kein Bild von uns gepostet, würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Aber wenn ihr mal den Zufall habt, uns persönlich zu treffen, das haben ja jetzt schon die einen oder anderen, ganz mal, finde ich es mal interessant, wenn man dann sieht, wie die Leute tatsächlich aussehen. Berlin, seit.
Ich weiß gar nicht, die Silhouette von unserem Podcast-Logo ist nicht uns nachempfunden, oder?
Nein.
Nein, ganz so gar nicht. aber lass uns weitermachen. Ja, ich war im Januar unterwegs in Berlin. Ich bin zu einem sehr spannenden Zeitpunkt in Berlin gewesen, nämlich ich bin auch am Donnerstagabend sehr spät geflüchtet quasi aus der Stadt, bevor freitags da so ein riesiges Schneechaos diesen ganzen Norden und Nordosten von Deutschland heimgesucht hat, weil ich nach Hause wollte, because of reasons. Und ich war sogar noch an dem Donnerstag auf dem BER Tower und das war mal total cool für mich tatsächlich. Ich weiß nicht, du warst ja bestimmt schon mal auf dem Tower oben in Frankfurt.
Ja.
Da war ich auch schon mal oben, aber das war noch während meiner Ausbildung und seitdem habe ich den Tower nur von außen gesehen. Ich war da nicht mehr da oben und das ist schon faszinierend. Also man muss ganz einfach ehrlich sagen, die Arbeit eines Tower-Lotsen ist so weit weg von meiner Arbeit. Ich glaube, das, was ich mache, ist näher am Fliegen dran als am Tower-Lots. Also das ist so krass. Natürlich funken die auch und die sorgen für Staffelung und sichere Bewegung der Luftfahrzeuge, aber allein schon der Zeithorizont, in dem die quasi immer arbeiten, das ist ja schon ein Unterschied zwischen mir im oberen Luftraum und dann den Kollegen von mir und Kolleginnen im unteren Luftraum. Und dann ist es wieder ein Kollegen ein Unterschied zu den Leuten, die Approach machen, also die Anflugkontrolle. Aber der Tower ist echt doch mal krass. Das ist wirklich Harakiri, was der macht für mich, ja. Aber das war echt cool. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, das mal zu sehen. Und ich war jetzt halt entsprechend, ne, Schneesturm ab Freitag. Am Donnerstag war auch schon gut Schnee. Ich war da auch schon, während quasi ein bisschen Winter Operations waren, also ein bisschen De-Icing habe ich mitbekommen. Es war tatsächlich hervorragende Sicht, also keinerlei Cut Procedures, aber das hat Spaß gemacht, da oben mal zu sein.
Wäre ja lustig, wenn ich an dem Tag auch nach Berlin geflogen wäre, was ich zum Beispiel morgen wieder tue.
Ja, schade, morgen bin ich da nicht da. Ich weiß gar nicht, ich frage mich gerade, ob ich unter Aufsicht hätte dir eine Lande- oder Startfreigabe geben dürfen, aber ich glaube nicht, weil ich, nein, darf ich nicht. Nee, ich habe kurz nachgedacht, nee, hätte ich nicht gedurft. Ich hätte nur Hallo sagen dürfen, weil wobei theoretisch, nee, ich darf das doch nicht mal irgendwo bei mir im entrinsenden Luftraum, wie komme ich auf die Idee? Ich kann nur Hallo und Tschüss sagen, weil das wäre schon, ich würde dir schon gern einmal dir eine Startfreigabe geben, aber darf ich leider nicht, ja, ist nicht erlaubt.
Das wäre sehr lustig. Ja.
Aber das hat jedenfalls Spaß gemacht auf dem Tower. Man muss leider sagen, wenn ich jetzt an den Tower gehen würde, hat sich der Berlin Tower an dem Tag nicht so, ich will jetzt nicht den Berlin Tower dissen, sorry an alle Kollegen von mir, die auf dem Berlin Tower arbeiten, aber das ist der einzige Tower, glaube ich, von der Deutschen Flugsicherung, wo man nicht innerhalb des Terminals einfach zum Tower hochgehen kann oder wo man nicht selbst quasi sich frei hin und her bewegen kann, sondern die müssen immer auf so Shuttle-Verbindungen fahren. Diese Shuttle-Verbindungen fahren zu absolut fixen Zeiten, und wenn dann einer gefahren ist und dann der nächste erst in 2 Stunden kommt, dann ist das Wegkommen und Hinkommen dann nicht so cool, ja, das tut mir ein bisschen, also ich fahre mal mit dem Fahrrad auf die Arbeit, und gut, du, bei dir ist es ja noch mal ein bisschen was Besonderes an so einer großen Basis, ihr seid davon mehr betroffen, aber es gibt ja Kollegen von mir zum Beispiel, die sind in Stuttgart, da ist der Tower außerhalb des Sicherheitsbereichs des Flughafens, das heißt, die haben einen ganz eigenen Sicherheitsbereich, die können in ihrer Pause einfach zu Rewe gehen und oder zum Bäcker, das ist schon luxuriös, da ist der BR-Tower das Gegenteil, man ist ein bisschen quasi eingesperrt in der Kanzel, bis man rauskommt. Es gibt natürlich Verfahren für, keine Ahnung, mein Kind muss abgeholt werden aus der Kita, da kommt man schon raus, aber es ist nicht so trivial. Das war für mich als Besucher tatsächlich, musste ich sehr genau planen, wann ich dann gehen darf und bis wann ich bleiben muss, damit ich da wieder runterkomme. Aber das hat dann auch geklappt.
Ich finde sowieso die Towerwelt ganz spannend, und ich glaube, die Unterschiede bei den Towern sind nochmal größer als die Unterschiede bei den Centern. Was die Arbeit angeht, also das Airport-Layout, die Arbeitsbelastung, die Art der Flugzeuge, mit denen die zu tun haben. Und vielleicht können wir ja mal, ich weiß, wir versuchen immer Leute einzuladen und dann klappt es doch nicht aus Gründen, aber vielleicht schaffen wir es ja auch mal, einen Tower-Lotsen hier einzuladen und uns mit ihr oder mit ihm auszutauschen. Weil du kriegst natürlich in deiner Arbeit jetzt wenig mit, die Tower-Lotsen, aber bei uns haben wir mit euch zu tun, klar, unterwegs, en route. Und bei Steig- und Sinkflug, aber die Reise beginnt immer an einem Tower und endet immer an einem Tower, beziehungsweise natürlich bei Ground, aber letztendlich haben wir natürlich am Tag auch sehr oft mit Tower-Lotsen zu tun, und ich würde sehr oft gerne, wenn ich mal Zeit hätte, kurz hochschauen, wie es da aussieht, wie da gearbeitet wird, wie die Menschen aussehen, wie die Aussicht von da oben ist, habe es auch ein paar seltene Male schon machen dürfen. Und finde das, wie gesagt, auch eine ganz spannende eigene Welt. Und wie auch ich vor eurer Arbeit seit viel Respekt habe und Hochachtung, ist es bei den Tower-Kollegen und Kolleginnen auch so.
Ja, absolut. Was ich total spannend fand, ist, wie kurz du nur auf der Frequenz eines Tower-Lotsen bist letztlich. Also klar, der die Taxiways macht, der dann quasi nicht mehr nur das Vorfeld macht, da bist du dann relativ lang, weil oft ist es quasi so, dass man sagen kann, das Vorfeld macht dann irgendwie ein Lotse, und dann macht quasi die ganzen Rollwege, die rund um eine Bahn sind, ein Lotse, und die Lande- und Startbahn macht ein Lotse oder eine Lotsin, und das Ganze, wenn mehrere Startbahnen sind, nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Jedenfalls auf der konkreten, also ich habe an dem Tag zufälligerweise, das nennt sich dann Platzlotse. Der Platzlotse, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, das ist so weit weg von meiner Welt. Das ist derjenige, der die Lande- und Startfreigabe gibt. Und die quasi für die Landung bei der Kollegin oder beim Kollegen von mir reinrufen, die rufen so, wie weit draußen waren die? Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Die waren dann noch so eine Minute oder zwei auf der Frequenz, haben die Landefreigabe bekommen, wenn die Landebahn frei war. Und die sind quasi, je nachdem, wo sie abgerollt sind, entweder selbst direkt auf die nächste Lotsenposition geswitcht oder wurden halt weitergeschickt. Beziehungsweise haben sogar von ihr die Rollfreigabe bekommen. Dann haben die sich so gegenseitig die gesagt, was sie machen sollen. Die sitzen ja sehr nah beieinander. Aber letztlich auch gerade die starten, die rufen halt, hallo Tower, ready for immediate departure, und dann gibt's irgendwie, keine Ahnung, war eine Turkish Airlines, Turkish One Zulu X-Ray, Runway 25 left, wind 060 degrees, 2 knots, Runway 25 left, clear for takeoff oder so, ich habe keine Ahnung. Und der startet und ist dann quasi auch schon weg. Und das hätte ich habe keine Ahnung, was ich erwartet hätte, aber ich habe ja teilweise bei mir die Flieger tagsüber schon 10 Minuten auf der Frequenz und nachts habe ich ja teilweise Flugzeuge 40 Minuten auf der Frequenz. Und das ist so, beim Tower ist das tatsächlich anders, ja. Aber auch wenn du über das Flughafen-Layout sprichst, das ist natürlich, da hast du dann so Plätze, der ganz große Klassiker hier in Deutschland ist Frankfurt, der halt quasi wie so ein, das ist wie so eine Arbeitsmaschine, der ist einfach drauf getrimmt und gebaut, absolut effizient so viel wie möglich IFR-Traffic durchzubringen, während es auch so Plätze gibt wie Stuttgart oder Nürnberg, die ganz, 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 ganz viel Mischverkehr VFR, IFR haben. Und dann kommt noch so ein kleiner Kölner Platz dazu, wo der Mischverkehr noch mal breiter gestreut ist, wo quasi die ganz vielen kleine private VFR-Flieger, eine Cessna auch mal gerne hinfliegt und rumfliegt, weil halt einfach im Ruhrgebiet einfach sehr viele Menschen leben und diese ganzen Flughäfen da auch, ja, das ist wieso nicht, bis hin zu nachts die großen, jetzt nicht mehr MD-11s leider, aber die großen Cargo-Flieger, die da halt rein und rausfliegen, da ist ja schon auch echt viel los und da glaube ich tatsächlich dir das aufs Wort. Es gibt viele Kollegen, die auch zwischen den Towern wechseln und nur weil man Frankfurt geschafft hat, heißt das nicht, dass man Köln oder Nürnberg kann, wo man einfach ja sagen muss, Nürnberg hat einfach nicht viele Bewegungen. Aber nur weil man Nürnberg kann, heißt das auch nicht, dass man Frankfurt kann, ja, weil einfach die Anforderungen so unterschiedlich sind. Ja. Wäre eigentlich schon cool, wenn man da mal die Perspektiven aufleuchten kann. Aber du weißt ja, wie das ist. Allein schon, dass wir unsere zwei Termine finden, Tim, ja, ist problematisch.
Nochmal zur Einordnung, wer uns vielleicht zum ersten Mal hört oder nicht so oft zuhört oder das Thema nicht so ganz genau kennt. Also der Tower Lotse, mit dem sprechen wir, sobald wir uns auf dem Endanflug befinden, also in einer geraden Linie auf dem Weg zur Landebahn in einer Höhe von je nach Flughafen zwischen 3.000 und 5.000 Fuß normalerweise, also etwa 1.000 bis 2.000 Meter Höhe. Dann geht es nur noch geradeaus runter bis zur Landebahn. Wir werden dann übergeben von dem Anfluglotsen, also dem Approach-Controller, der uns dann einen Tower weitergibt, den wir dann rufen und in der Regel tatsächlich dann nur noch die Landefreigabe bekommen. Oder wenn die Landebahn mal nicht frei sein sollte oder irgendein anderer Grund dagegen spricht, dann auch ein Durchstartmanöver erstmal initial koordinieren. Der Normalfall ist trotzdem, wie gesagt, die Landung. Und beim Start genauso, beziehungsweise nach der Landung kontrolliert der Tower-Lotse noch den Verkehr auf der Start- und Landebahn. Aber sobald wir die Landebahn verlassen haben, werden wir dann an den Ground-Controller weitergegeben oder rufen den selbstständig, je nach Flughafen. Und genauso ist beim Abflug. Also wir bekommen die Startfreigabe mit dem Wind, weil da ist mal wichtig für uns, nochmal zu verifizieren, ob wir auch alles für den Start so berechnet haben, wie es dann auch tatsächlich ist, oder umgekehrt, ob die Realität zur Berechnung passt. Und dann heben wir ab und dann rufen wir auch wieder entweder selbstständig oder nach Aufforderung dann wieder den Abfluglotsen, der oft dann auch der gleiche ist wie der oder diejenige, welche die Anflugkontrolle macht, weil wir dann ja quasi schon wieder im Luftraum weg vom Boden sind und dann mit Lotsen sprechen, die uns nicht mehr sehen, sondern irgendwo anders dann quasi.
Wobei ich da jetzt einordnen muss, das kommt natürlich auf den Flughafen an. Also du wirst in Frankfurt nicht mit derselben Person sprechen, die den Anflug auf der östlichen Seite des Platzes machst, wenn du westlich des Flughafens als Start.
Ja, nachts vielleicht.
Ja, genau, zu den Randzeiten. Also die haben gewisse Vorgaben, wann sie wie arbeiten dürfen. Aber tatsächlich, gerade in Frankfurt ist es ganz oft so, dass, also die haben quasi 6 Positionen immer geöffnet.
Ja, Frankfurt ist riesig. Ja, genau, aber so kleinere Flugplätze, da kann es wirklich sein.
Stuttgart kann gut sein, dass das beides vom selben gemacht wird, würde ich behaupten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. aber auch nicht immer, ne?
Und ganz extrem sind so Plätze wie zum Beispiel Rovaniemi, was ich schon mal angesprochen hatte, nicht ganz ohne Grund, weil ich da auch noch was Kleines mitgebracht habe, aber da sprichst du quasi mit einem Lotsen der dich dann von der Reiseflughöhe quasi bis zum Initial Call auf dem Tower begleitet und der gleiche dann auch wieder auf dem Rückweg, wenn du abfliegst, weil da einfach wenig Verkehr ist und da macht dann ein Lotse alles von oben bis unten, nur am Boden macht dann quasi der Tower.
Das ist Start unter und Landung. Umständen auch in Leipzig sogar so, tagsüber, wenn du da hinfliegst, weil Leipzig ist ja ein Riesenflughafen, der dafür ausgelegt ist, echt viel Fracht nachts durchzuschaufeln, aber tagsüber ist da nicht so viel los. Und es kann unter Umständen auch mal tagsüber sein, dass der En-Route-Controller, der dann quasi so ab Flugfläche 310 zuständig ist, also das ist jetzt bei weitem nicht immer, ne? Die werden die Approach-Position oft auslegen, aber es kann gut und gerne mal sein, dass du genauso halt quasi eine Clearance erst nach Flight Level 100, dann nach Altitude, keine Ahnung, 3000 Feet tippe ich mal, weil da ist es schon alles sehr flach, fürs ILS-Intercept kriegst und dass das alles derselbe Lotse macht, aber ist es, da bin ich jetzt natürlich nicht im Game drin. Ja, das ist aber in diesen Flughäfen, wo quasi drumherum nicht so viel los ist, das ist dann ganz oft so, oder wo auch allgemein am Flughafen selbst gerade tagsüber nichts los ist. Aber egal, was soll's. Ja. Das war jedenfalls ein sehr, sehr, sehr cooler Besuch in Frankfurt. In Berlin. Genau, ich habe da auch, es war einfach schön, diese Flugzeuge, die ich dann später kontrolliere, weil ich ja doch sehr viele An- und Abflüge nach Berlin habe ich ja tatsächlich, einfach so am Boden in klein zu sehen. Und es ist schon witzig, wie kleine Flugzeuge aus so einem Tower aussehen. Also wenn man drin sitzt, ist das ja einfach eine schiere Masse. Es ist Wahnsinn, wie groß das ist. Und für mich ist ja als Radarlotse ist ja jeder Flieger gleich groß, witzigerweise. Haben alle dieselben Ausmaße, sie sind nur unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen Höhen. Und dann sitzt du da im Tower und gut, das war jetzt ein Tag, wo wirklich nur Medium Traffic war. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Ich habe sogar eine chinesische 787 gesehen, aber die 787 hat halt die Besonderheit, dass sie gar nicht so viel größer wirkt als eine 737. Die ist natürlich größer, die hat eine viel größere, alles ist daran größer, aber so, wenn man halt in der Kanzel 50 Meter über dem Boden mit einer Distanz von, ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind bis zur Startbahn, bis zum Anfang der Startbahn da hinten, das sind ja schon 2 Kilometer oder so, da denkst du, ach, ist das alles klein? Ja, aber gut, das hat Spaß gemacht, genau. Tim, ich war in Berlin unterwegs. Du warst unter anderem im Simulator und ich war auch irgendwann mal im Simulator, ich weiß gar nicht mehr, wann ich war, ich habe da Fragen mitgebracht. Wann warst du im Simulator? Du warst doch mal im Simulator, oder?
Ich bin zweimal im Jahr im Simulator und tatsächlich gehe ich jetzt am Wochenende wieder in den Simulator, sprich, wenn wir diese Folge veröffentlichen, werde ich im Simulator gewesen sein, Futur 2, glaube ich. Und tatsächlich, genau, haben wir zweimal im Jahr Simulator, sprich, das letzte Mal dürfte jetzt ungefähr ein halbes Jahr her sein bei mir.
Ist es tatsächlich so, das habe ich letztens irgendwie gelernt, dass ihr das in jedem Simulationsrun quasi immer übt, das Engine-Out-Procedure?
Ja, das genau. Es gibt bestimmte Bestandteile, die sind gesetzlich vorgeschrieben, beziehungsweise der Rahmen ist insgesamt gesetzlich vorgegeben. Und es müssen bestimmte Themen innerhalb eines bestimmten Zyklus wiederholt werden. Und manche Themen, und dazu gehört eben der Triebwerksausfall, der muss jedes Mal durchgenommen werden. Und durchgenommen heißt nicht nur in der Theorie besprochen, sondern auch praktisch vorgeflogen werden, dass wir das eben in jeder Lebenslage beherrschen, weil das ist eben der klassische Fall und es zahlt sich auch wirklich aus. Ich hatte kürzlich mal die Gelegenheit, mit einem Kollegen zu sprechen.
Ich dachte, du erzählst mir nicht, es zahlt sich auch aus. Ich hatte letztens einen Triebwerksausfall.
Ich nicht, zum Glück. Und der normale Pilot, in Anführungszeichen, wird das heutzutage auch nicht mehr in seinem Arbeitsleben erleben, obwohl er mehrere tausend Flugstunden und Starts und Landungen absolviert. Und trotzdem kommt es vor, sehr selten, aber es kommt vor und ich hatte die Gelegenheit, dass ich mit einem sprechen konnte, der einen Triebwerksausfall hatte und es war wohl auch relativ spektakulär, es war in Frankfurt, ich habe auch von Lotsen gehört, die das gesehen haben und auch meinten, das sei schon ein ganz großes Kino gewesen. Jedenfalls hat mir der Kollege erzählt, es hat sich angefühlt wie im Simulator, er hat sich super vorbereitet gefühlt, so ein bisschen wie Sully, Klammer auf, Klammer zu. Nur war es halt wirklich eine Standardsituation, die wir im Simulator auch genau so üben. Dann haben sie das Triebwerk eben abgestellt, wie man das so macht. War ja noch ein zweites Triebwerk da, was funktioniert hat, sind eine Runde geflogen, wieder gelandet und dann in Anführungszeichen nach Hause gegangen und alles war gut. Natürlich gibt es dann ein bisschen was aufzuarbeiten im Nachhinein. Letztendlich aber war es wirklich so, dass sie gesagt haben, dieses viele Üben hat sich ausgezahlt und deswegen üben wir das mit allen und jedem und immer wieder, dass wenn es dann tatsächlich einer mal hat, dass er das dann so abspulen kann, wie wir es im Simulator machen und dann auch mit gutem Gefühl am Ende wieder nach Hause geht. Und das fand ich sehr beeindruckend und bestätigt letztendlich das Konzept. Also ja, Triebwerksausfall ist das klassische Übungsszenario im Simulator. Und das passiert halt auch im echten Leben. Sehr selten, aber es passiert.
Ja, das ist das, wofür man quasi sehr gut vorbereitet sein will. Wenn das mal passiert, da willst du nicht nachdenken müssen, was die Handgriffe sind. Ne? Da willst du, dass das alles einfach sitzt wie im FF.
Genau, da so ist es.
Das ist ja eine Art der Routine. Das ist ja nicht diese alltägliche Routine von der Aufgabe, die du jeden Tag machst, sondern das ist diese Ausnahmeroutine, die halt quasi dir Kapazitäten für andere Sachen freischaufelt, ja. Und das ist ein faszinierender Vorgang, glaube ich. Ich glaube, wenn man das als Wissenschaftler erforscht, das als Wissenschaftler erforscht, ist total faszinierend, da quasi zu gucken, wann wie viel man trainieren muss und wie oft man üben muss, um so eine krasse Ausnahmesituation. Ich meine, stell dir mal vor, du stellst jemanden dahin und plötzlich hast du ein Triebwerk, und du hast da irgendwie plötzlich die Master Caution Warning, eine Fire Warning und ich weiß nicht was, es poppen wahrscheinlich immer automatisch direkt 6 Meldungen in deinem ACAS, wie heißt das?
ECAM.
In deinem ECAM kommen direkt 6 Meldungen oder so und du musst ruhig bleiben. Ich glaube, das ist faszinierend. Ja, sorry, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte was sagen, genau. Weil wir das so oft üben, können wir es dann auch abrufen, auch wenn wir mit einem Kollegen zusammenfliegen, den wir noch gar nicht kennen. Also es kann ja wirklich sein, man trifft sich zu einer Tour mit einem neuen Kollegen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir immer wieder in neuen Konstellationen zusammenfliegen. Und das kann ja durchaus sein, dass es gleich auf dem ersten Flug passiert. Und weil das eben alle immer wieder üben in unterschiedlichen Konstellationen und auch in unterschiedlichen Szenarien, weil so ein Triebwerk kann ausfallen durch einen Vogelschlag, durch ein technisches Problem, durch Wetterphänomene. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum ein Triebwerk ausfällt. Oder es muss ja gar nicht ausfallen, es kann ja auch einfach nur anders laufen. Und das kann ja auch alles gar nicht vorgedacht werden, aber diese Konzepte sind eben so robust, dass jede Eventualität, wenn sie auftritt, dann trotzdem gut gelöst werden kann. Und das ist halt dann wieder ein bisschen anders, habe ich mir gerade überlegt, wie jetzt ein Musiker zum Beispiel, der ein Konzert spielt, der kann ja wirklich jede Note so üben, wie er sie dann auch spielt, natürlich mit entsprechender Interpretation und vielleicht auch ein bisschen Tagesform, aber letztendlich übt er das ja genau so, wie er es dann auch wieder reproduziert. Und wir üben ja schon auch mit bestimmten Problemen so umzugehen, wie es vorgesehen ist. Aber letztendlich trainieren wir ja auch ganz viel, wie wir generell mit so Problemstellungen umgehen. Wir haben ja da auch verschiedene Konzepte zum Thema, wie treffen wir Entscheidungen, Vordeck, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist auch relativ leicht über eine Suche im Internet rauszufinden, was das genau ist, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen. Aber es gibt eben viele Herangehensweisen, mit so Themen umzugehen, weil oft ist ja nicht nur eins, also Beispiel Vogelschlag, es kann ja durchaus sein, dass nicht nur das Triebwerk betroffen ist, sondern dass vielleicht auch noch die Geschwindigkeitsanzeige in Mitleidenschaft gezogen wurde und dann braucht man eben gute Konzepte und da reicht es eben nicht nur ein ECAM-Verfahren, also ein Herstellerverfahren abzuarbeiten, sondern man braucht dann schon eine Gesamtbetrachtung und muss am Ende auch zu einer Entscheidung kommen, was mache ich denn jetzt? Drehe ich um und lande wieder oder kann ich vielleicht weiterfliegen oder kann ich vielleicht gar nicht landen, wo ich gestartet bin, weil das Wetter zu schlecht ist und brauche einen anderen Plan B, auf dem ich lande. Und das sind eben alles so Themen, die natürlich auch noch damit reinspielen. Und auch das eben trainieren wir im Simulator.
Ja, cool. Ich habe, der Grund, warum ich überhaupt diese Frage gekommen bin, wegen deinem Emergency-Tag, war, dass ich selbst im Dezember mein Emergency-Training hatte und da hatte ich mir eine Frage aufgeschrieben. Das war bei mir diesmal ganz interessant. Was ich gemacht habe, waren Sachen, die ich tatsächlich so weder im Simulator noch in echt bislang gesehen hatte, um sich über die Implikation des Ganzen Gedanken zu machen, weil da würde man auch wiederum sagen, dass jedes Mal das potenziell ein bisschen anders sein kann, aber dieses Ausmaß der potenziellen Konsequenzen war diesmal halt relativ viel, so Generator-Failures, also dass quasi letztlich mehr oder weniger, kann man sagen, in irgendeiner Form die gesamte Bordelektronik absäuft. Und was das dann für Konsequenzen konkret für mich hat, ja, wie man damit dann umgeht, ja, dass ich dann quasi, ja gut, was ich dann konkret machen muss, ist ja egal. Aber über eine Frage, die ich gestolpert bin, ist, dass ich quasi gefragt wurde, also theoretisch ist es quasi auch erlaubt, dass ich quasi genau weiß, was für ein Emergency ich da übe. Und das ist ja auch ein sehr sinnvoller Vorgang, ganz grundsätzlich, weil Teil von Ausbilden ist ja auch quasi Leute, insbesondere wenn es quasi ein wirkliches Learning geben soll, dass man die nicht einfach ins kalte Wasser schmeißt, so von wegen, schauen wir mal, was jetzt passiert. Der Klassiker ist, wenn ich quasi sehe auf meinem Radar, wenn ich zum Beispiel jetzt als Ausbilder, ein Trainee ausbilde, da kommt jetzt eine vierteilige Formation, 4F-16s und die wollen ein Join-Up mit einem Tanker machen. Das lasse ich meinen Trainee nicht einfach so machen. Das ist was man wissen muss, was dann die Schritte sind. Die spreche ich detailliert, minutiös mit ihm durch und dann lasse ich ihn frei und gucke, ob er das alles so umsetzen kann. Und dann können wir Feintuning machen, ja, aber ich lasse den jetzt nicht quasi mit ins, also das muss man schon sagen, das ist ein relativ, da muss man viel Sachen bedenken, die man da braucht und die man nicht braucht. Man muss die Phraseology parat haben. Und ähnlich kann man das auch auf den Emergency Run spinnen. Und es ist aber bei uns tatsächlich grundsätzlich so, dass wir die Emergencies nicht parat haben. Ich habe natürlich meine Hard Facts zu den relevantesten Emergencies, die mich am gravierendsten betreffen, habe ich natürlich auch selbst immer parat. Mhm. Aber wir wissen im Vorfeld nicht, wenn wir nicht aktiv das quasi sagen, ja, ich würde es gerne wissen, was wir für ein Emergency haben. Und da wollte ich dich fragen, wie das eigentlich bei dir ist. Wie lange bist du im Emergency? Sorry, im Simulator jetzt am Wochenende, wie genau läuft das ab? Kriegst du vorher ein Briefing? Bereitest du dich vorher schon darauf vor, damit das quasi alles sitzt? Oder bereitest du dich am Tag vorher schon mal für deinen Emergency Run vor? Gehst nochmal diese ganzen Items, also diese ganzen Emergencies, die Memory Items haben, durch? Gehst die Memory Items durch? Oder wie genau geht ihr damit um?
Das Ganze hat sich sehr gewandelt. Ich habe ja vor über 20 Jahren angefangen und da war es so, dass wir viermal im Jahr in den Simulator gegangen sind, übers Jahr verteilt, also im Schnitt alle 3 Monate. Zweimal davon war ein sogenannter Refresher, also Training, und zweimal war ein sogenannter Check. Und das Check-Programm war relativ klar vorgegeben, weil das eben die behördlichen Anforderungen erfüllen musste. Und das Refresher-Programm war mehr Free Play, wo wir auch nicht so genau wussten, was drankommt. Und das war dann oft auch das, wo die meisten Piloten mehr Respekt davor hatten als vor dem Check, weil der Check war relativ klar. Klar geht es beim Check ums Bestehen, beim Refresher mehr ums Trainieren. Aber es war einfach mehr Überraschungsmoment beim Refresher. Jetzt haben wir ein Konzept, das nennt sich EBT, steht für Evidence-Based Training und besteht erstmal daraus, dass wir nur noch zweimal im Jahr in Simulator gehen, aber dann jeweils 2 Tage aufeinander. Also es sind immer noch 4 Simulator-Tage, aber eben 2x2 Tage. Und an diesen 2 Tagen bleiben wir auch im gleichen Crew-Komplement zusammen, also Kapitän, Copilot und ein Ausbilder. Und die 2 Tage sind sehr stark durchstrukturiert, weil natürlich auch alle das gleiche Training bekommen sollen und müssen. Und ich habe jetzt gerade schon Training gesagt, weil tatsächlich ist mittlerweile der Schwerpunkt wirklich auf Training. Natürlich muss die Leistung erbracht werden, auch im Trainingsumfeld, aber es kann eben auch wirklich mehr der Fokus auf den Trainingsschwerpunkt gelegt werden. Und am ersten Tag, am Anfang dieses EBT-Moduls nennen wir das, da ist wirklich ein Check-Teil oder eine sogenannte Evaluation-Phase nennt sich die, wo auch ohne große Hinweise des Ausbilders ein Szenario abgeflogen wird und das wird auch bewertet. Und das ist dann quasi das, was dann auch checkrelevant ist sozusagen. Und die Teile danach, die haben dann wirklich mehr einen Übungscharakter. Und da gibt der Ausbilder auch ganz viele Tipps und coacht die Crews. Und da kann vor allem, und da kommt auch dieses Thema Evidenz her, in dem evidenzbasierten Training, auf die Punkte eingehen, die sich vielleicht beim einen oder der anderen lohnen, noch mehr zu trainieren, weil wir haben einen bestimmten Kompetenzkatalog von Bedienung des Autopiloten, manuelles Fliegen, Systemkenntnisse, Adherence to Procedures, also wie gut halte ich mich an die Verfahren, aber eben auch so Themen wie Human Factors im Sinne von, wie arbeiten wir im Team zusammen, wie gut ist die Führungsrolle des Kapitäns, was macht mein Situational Awareness, wie gut gehe ich mit Belastung um, Workload Management, wie komme ich zu einer Entscheidung. Also es sind alles Kompetenzen, die beobachtet und bewertet und letztendlich auch trainiert werden. Und wenn dann ein Ausbilder oder eine Ausbilderin eben merkt, es gibt im einen oder anderen Bereich ein bisschen mehr Trainingsbedarf, dann kann das Programm auch an diesen 2 Tagen gezielt darauf zugeschnitten werden, weil es gibt einen bestimmten Baukasten sozusagen mit Trainingsmodulen, die dann zusammengebaut werden können. Und das sind aber alles Themen, und um deine Eingangsfrage zu beantworten, wo wir wissen, welche Themen Schwerpunkt sind, weil wir, wie gesagt, einmal in 3 Jahren alle technischen Systeme mal durchgenommen haben müssen, und dadurch, dass es eben 6 Module sind, ist in jedem dieser Module, also jedes halbe Jahr, ein anderer Schwerpunkt. Jetzt zum Beispiel
die technischen Systeme, wenn du das so erwähnst, was ist das alles, was umfasst das alles, was ist es so, ja, erzähl.
Also es kann zum Beispiel Umgang mit Flight Controls sein und Probleme mit Flight Controls, also Steuerflächen, Landeklappen, das ist so ein Schwerpunktthema. Es kann ein Schwerpunktthema Notsinkflug sein. Es kann ein Schwerpunktthema Umgang mit Feuer und Rauch an Bord sein. Es kann mit dem Fahrwerk ein Thema sein. Es kann das Thema Unreliable Airspeed sein, also unzuverlässige Geschwindigkeitsanzeigen. Das sind alles Themen, die Schwerpunkte sein können, die sich auch dann innerhalb dieser 3 Jahre dann auch irgendwann wiederholen. Und die wissen wir im Voraus. Und das ist genau eben der Punkt, wo du sagst, was eigentlich den Trainingseffekt verstärkt, dass wenn du dich darauf vorbereiten kannst, kannst du am Ende ja viel mehr mitnehmen, weil du überlegst ja, wie du das angehst, wie du damit umgehst. Und setzt es dann eben auch im Simulator um und dann stellt man eben fest, ja, das war ein gutes Konzept oder das war ein Konzept, da kann ich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was verbessern oder optimieren, auch gerade in der Zusammenarbeit. Und deswegen ist es eigentlich ein gutes Konzept und es ist trotzdem noch Prüfungssituation und Aufregung genug, da im Simulator zu sitzen. Und deswegen erfüllt es trotzdem seinen Zweck, zu trainieren, zu überprüfen und gleichzeitig am Ende rauszugehen, sodass alle sagen, ja, ich bin zuversichtlich und selbstbewusst genug, dass wenn mir im echten Leben sowas passiert, dass ich damit auch gut umgehen kann. Ein letzter Kommentar noch, es gibt ein Element, wo es einen Überraschungseffekt gibt. Also wir nennen das so ein bisschen Startle and Surprise, das ist so ein feststehender Ausdruck in der Fliegerei. Auch das kennt man aus dem Hudson River Fall, ist auch sehr schön in dem Film aufbereitet, wo Sully ja auch sagte, wenn ihr das alle am grünen Tisch im Simulator nachfliegt, dann ist das sicherlich kein Problem, weil ihr wisst, was kommt und könnt sofort reagieren. Aber im echten Leben brauchst du ein paar Sekunden, bis du überhaupt realisierst, was los ist. Ich weiß nicht, da waren es, glaube ich, 38 oder so, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Und da hat sich ja auch gezeigt, dass eben in diesem Zeitverzug eben es nicht mehr so einfach lösbar, beziehungsweise das, was Sully dann gemacht hat, wahrscheinlich sogar die beste Lösung war.
Ich glaube aber, das war weniger als 38 Sekunden, oder? Das ist doch dann quasi, dass die in dem Simulator 20 Sekunden lang nichts machen oder so, aber es waren keine 40 Sekunden.
Genau, ja.
Das erscheint mir sehr lang, aber weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja. Ist ja auch egal.
Ja. Genau. Es geht auch nicht um die Zahl, es geht eben nur darum, dass eben dieses Thema Style und Surprise ein wesentliches Element ist und es gibt Situationen, da müssen wir schnell reagieren können und das ist eben das eine, was wir tatsächlich mit Überraschungsmoment trainieren und überprüfen, ist der Startabbruch. Also wir starten ja mehrmals im Simulator zu unseren Flügen, ganz normal. Und bei irgendeinem dieser Starts passiert irgendwas, wo wir dann den Start abbrechen müssen. Und das ist auch was wir, ich meine, in jedem Simulator-Ereignis auch einmal machen müssen, gesetzlich vorgegeben. Und das passiert dann irgendwann, also da weiß ich nicht, wann das kommt. Aber das ist ja was ich vor jedem Flug mir auch überlege, auch gerade mit Bezug auf den aktuellen Flug. Wie schwer bin ich leicht, welche Geschwindigkeit habe ich maximal, was muss ich beachten, werden die Bremsen heiß, wie viel Stop-Margin habe ich überhaupt, wie ist die Bahnbeschaffenheit und so weiter. Das ist ja was, wo ich mir vor jedem Flug Gedanken mache. Und im Simulator weiß ich, es passiert irgendwann einmal. Und dann geht es nicht nur darum, den Start abzubrechen, rein handwerklich, das ist das eine, aber eben auch zu gucken, warum haben wir den Start abgebrochen? Gab es eine Feuerwarnung? Gab es eine Triebwerksbeschädigung? War es einfach nur ein Ruf des Towers, weil ein anderes Flugzeug vielleicht unerlaubt die Bahn gekreuzt hat, was auch immer? Und entsprechend gibt es dann auch Verfahren, die wir unter Umständen abarbeiten müssen, bis hin zu einer möglichen Evakuierung, die wir dann auch so lange üben, bis eben das Kommando zur Evakuierung kommt, weil dann auch bestimmte Dinge natürlich im Cockpit vorher gemacht werden müssen.
Mit dem Startabbruch, grundsätzlich ist ja die Entscheidungsgeschwindigkeit da relevant, V1. Es gibt jetzt Sachen, die vor der V1 auftreten können und da kommt es ja natürlich auf diese ganzen Faktoren an. Mhm. Das ist jetzt wieder der große grüne Tisch, wo wir was aufzeichnen können. Da würdest du je nach Situation vielleicht bei manchen Sachen immer sagen, natürlich einen Startabbruch, immer. Und es gibt aber vielleicht so Sachen, wo du sagst, nee, wir heben jetzt ab, dann machen wir in Ruhe unsere Checklisten und landen wieder, ja. Je nachdem, wie viel Margins du hast, ne? Wie leicht ist der Flieger, wie groß ist die Bahn. Gibt es irgendein Szenario, irgendeins, wo du nach V1 noch abbrichst? Nee, ne?
Per Definition nicht, weil V1 ist die Geschwindigkeit, bis zu der Start noch abgebrochen werden kann.
Und es basiert halt auch auf der Runway-Length. Genau. Und wenn die Runway jetzt 18 Kilometer lang wäre, dann wäre die V1 halt direkt an der V-Rotate, theoretisch.
Genau, das ist sie bei uns auch ganz oft, weil einfach die Landebahnen lang genug sind für unser Flugzeug, was eine sehr gute Performance hat. Das ist bei großen und schweren Flugzeugen, auch bei uns, wenn wir manchmal sehr schwer sind oder die Bahn zum Beispiel nass ist.
Dann hast du 30, 40 Knoten Unterschied zwischen
V1 und V1. Da können einige Knoten dazwischen sind, genau, weil du kannst dann eben nicht mehr abbrechen, aber kannst eben auch noch nicht abheben, weil du noch nicht schnell genug bist. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, diese Startdatenberechnung. Wir machen das ja auch heutzutage alles mit Computerunterstützung, aber da fließen eben sehr viele Faktoren ein Und deswegen per Definition wird nach V1 der Start nicht mehr.
Ihr berechnet es ja unabhängig voneinander, einmal der Co., einmal der Kapitän. Genau. Nehmt ihr dann einfach die defensiveren Geschwindigkeiten? Oder wenn ihr jetzt so eine Diskrepanz habt von zwei Knoten, passt das schon? Oder rechnet ihr dann nochmal neu, wenn ihr zwei Knoten Unterschied habt?
Also idealerweise kommt das Gleiche raus. Wir haben ja die gleichen Eingangsparameter. Oder
aber es gibt ja Leute, die zum Beispiel immer so ein bisschen die Temperatur ein bisschen höher machen, als sie tatsächlich ist oder so.
Und ja, aber das sprechen wir dann. Wobei wir da schon auch sehr standardisiert unterwegs sind. Okay. Letztendlich ist es ja auch nur eine Plausibilitätskontrolle, ob was der andere rausbekommen hat, sein kann. Weil es gibt so ein paar klassische Fehlermöglichkeiten, dass man das Gewicht irgendwie falsch eingibt. Oder vergisst zu berechnen, dass die Startbahn nass
das Gewicht
ist
falsch eingibt, wie bei dem Fall des Fliegers. Es gab doch diese in Brasilien oder Argentinien, der LATAM, die haben doch 100 Tonnen vergessen.
Ja, genau, das ist.
Wow.
Und da statt da zwei dann eine 1 eingibt. Ja, genau. Deswegen ist das wirklich ein ganz elementares Sicherheitsnetz, das getrennt voneinander einzugeben, zu berechnen und zu gucken, Plausibilitätsprüfung kann es sein. Und dann entsprechend die Daten zu verwenden. Genau, weil sonst hast du ja völlig falsche Ausgangsvoraussetzungen. Genau. Naja, und eine Sache vielleicht noch zum Startabbruch, weil das finde ich ganz interessant. Die neuen Flugzeuge, das ist bei Airbus so, bei Boeing sicherlich auch nicht anders. Die unterstützen einen da sehr, weil sie unterdrücken eben ab bestimmten Geschwindigkeiten bestimmte Warnungen oder Fehleranzeigen, weil die einfach einen Startabbruch nicht rechtfertigen. Weil je schneller wir sind, umso weniger wollen wir den Start abbrechen, weil natürlich dann hohe Energien im Spiel sind und das sinnvoller ist, dann lieber in die Luft zu gehen, eine Runde zu fliegen und wieder zu landen. Und das filtert das Flugzeug schon ganz gut für uns aus. Und deswegen ist das eine ganz gute Entscheidungshilfe. Gleichwohl trifft am Ende die Entscheidung der Kapitän und da geht es auch wirklich um Sekundenbruchteile zu analysieren, zu schauen, was habe ich denn für ein Thema. Ist es jetzt besser, doch zu starten oder einen Start abzubrechen? Gerade wenn ich kurz vor V1 bin, ist das natürlich nicht so einfach.
Aber kann der Co-Pilot auch den Start abbrechen oder hat er gar nicht die Hände am Starthebel?
Nein, der
Co-Pilot. Aber der Co-Pilot könnte den Ausruf potenziell machen und der Kapitän würde das ungefragt durchführen, quasi so.
Genau, das ist natürlich die ganz hohe Kunst, wenn der Co-Pilot Stopp sagt, vielleicht doch nochmal kurz innezuhalten, zu gucken, macht das Sinn, ist das berechtigt oder vielleicht doch nicht. Und dann aber den Start abzubrechen, das macht wirklich nur der Kapitän.
Toga setzen für den Start macht der Co-Pilot, wenn er der Pilot Flying ist?
Nein, das kommt auf die Fluggesellschaft drauf an.
Okay.
Also das ist so ein bisschen je nach Airline unterschiedliche Philosophie. Bei der Airline, für die ich arbeite, ist es so, der Kapitän rollt am Boden, der Kapitän setzt auch noch den Startschub, der Kapitän hält die Hände an den Schubhebeln bis zu V1, auch wenn der Co-Pilot Pilot Flying ist und dann formal ab UF Control quasi mit dem Setzen des Startschubs dann die Kontrolle des Flugzeugs übernimmt. Aber das schließt eben explizit den Startabbruch aus.
Also okay, Set Toga und dann UF Control, aber
genau. Aber sobald quasi, es impliziert auch, wenn dann quasi der Kapitän dann Stopp sagt beim Startabbruch, ist auch ganz klar so geregelt, dass das dann wieder impliziert IF Control. Also du hast zwar so lange Control als Co-Pilot, bis ich Stopp oder IF Control sage, weil dann ist quasi Startabbruch und dann wechseln die Rollen auch wieder, weil auch dann gibt es ganz klare Abläufe, wer was wann in welcher Reihenfolge macht. Und gerade wenn es eben ein Feuer an Bord geben sollte oder bei einem Triebwerk, dann ist da natürlich auch zügiges, aber nicht hektisches Handeln gefragt. Ja,
ja, sehr spannend. Ja. Jetzt sind wir kurz abgedriftet in dieses ganze Thema rund um Startabbruch. Aber tatsächlich, um auf diese Emergency-Geschichte zurückzukommen, also es gibt den Startle- and Surprise-Effekt, was ja auch Sinn macht. Das muss man ja auch herauskitzeln.
Ja. Ich hoffe, du kannst bald mal mitkommen in den Simulator. Schade, dass es jetzt nicht klappt am Wochenende.
Ja, am Wochenende habe ich jetzt keine Zeit tatsächlich. Ich habe direkt mal meinen Kalender aufgemacht, um zu gucken, war da was? Ja, da war leider was, ja. Aber ja, schon sehr gerne, es ist schon sehr spannend. Ja. Ja. Dann kann ich auch diesen Pseudo-ATC-Funk für euch übernehmen.
Ja, genau, das.
Aber wie gesagt, das hatte ich doch letztens diese lustige Anekdote erzählt von diesem Airbus A350 Simulations-Emergency Run, dass ATC vollkommen unrealistisch war, weil die nicht von Sekunde an mit POB and Fuel and Remaining Fuel und so genervt hat. Ja.
Aber wir haben tatsächlich dieses Mal auch Emergency Descent als Thema, das wird natürlich jetzt gut passen.
Oh, das wird sehr gut passen tatsächlich, wie ich damit umgehe. Das ist für mich ich mag es ja kaum glauben, aber ich hatte tatsächlich noch nie ein Emergency Descent. Ja. Also ist ja natürlich auch ein Szenario, was wir im Simulator immer wieder üben, weil das mit, würde ich mal behaupten, wobei, ich weiß nicht, ob das der häufigste Emergency so in der Form ist. weil es gibt schon auch einfach ganz viele verschiedene Sachen, dass jetzt zum Beispiel die Crew ein Engine jetzt ganz bewusst abschaltet, passiert auch immer mal wieder. Ja. Sehr selten. Das ist schon sehr selten. Das habe ich jetzt, ich überlege gerade, ob ich das einmal hatte oder nicht. Weiß ich gerade nicht. Die dann runtergleiten. Also die müssen ja einfach dann sinken, aber die müssen nicht Emergency sinken. Und das ist ja ein Unterschied. Ja. Aber die wirklich, den wirklichen Emergency Descent, wo plötzlich einfach die Nase runtergedrückt wird, ja, das hatte ich nicht. Drehst du bei einem Emergency Descent eigentlich auch nach links oder rechts, wenn du hier im Controlled Airspace über Festland fliegst, oder ist das nur ein Oceanic Procedure?
Das kommt darauf an, wo man ist. Da haben auch bestimmte Länder unterschiedliche Regelungen. So ein bisschen gut Airmanship ist zu gucken, ob man Verkehr unter sich hat, also auf dem Tika ist. Ja. Können wir ja den anderen Verkehr sehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Okay. Dadurch, dass wir ja auch nicht mehr,
nicht mehr auf Airways.
Genau, dadurch, dass wir nicht, total irrelevant. Genau, dadurch, dass wir nicht auf Airways fliegen, Free Route Airspace haben, ist es sinnvoller, wirklich zu gucken, ist jemand unter mir oder nicht, und macht es Sinn, dann wegzudrehen oder nicht. Und wir stürzen uns ja jetzt auch nicht wirklich direkt runter, sondern das Flugzeug hat ja auch eine gewisse Trägheit.
Ihr macht es wie ein Eufy, ne? Ihr dreht euch erst nur auf die Seite, um dann runterzurücken.
Nicht, genau.
Ja, das. Nur so als Einordnung. Ein Eufy kann tatsächlich ja, also der kann ja unbegrenzt große Sink- und Steigraten machen, aber zur Reduzierung der G-Belastung drückt er nicht einfach so, wenn man sich das so vorstellt, so einfach so den Flieger nach unten, sondern er dreht sich immer über die Seite in einen starken Descent oder in einen Climb jetzt nicht, in den Climb nimmt er die G-Kräfte tatsächlich mit. Warum auch immer, egal. Ja, aber das ist immer wieder schön, wenn die bei uns im Luftraum wirklich starke Manöver machen. Also weil einfach mit denen kannst du wahnsinnige Sachen machen.
Das geht bei uns nicht und das wollen wir auch nicht. Und am Ende geht es ja auch darum abzuwägen, auf der einen Seite schnell runterzukommen, weil da geht es ja darum, dass ein Loch in der Kabine ist oder wir aus anderen Gründen eben schnell die Reiseflughöhe verlassen wollen. Und trotzdem natürlich auch die Sicherheit an Bord noch aufrecht zu erhalten, weil.
Und die G-Kräfte sind bei euch nicht relevant. Also so manövrierfähig ist ein Flieger nicht. Aber ich muss kurz mal einhaken. In Direct Law wäre das theoretisch möglich, oder? Es gibt keine Protection mehr
dann. In Direct Law gibt es keine Protection mehr, das ist richtig.
Aber das heißt, du könntest schon Barrel Roll, also hier so.
Physikalisch würde das vielleicht gehen. Es gab auch vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten mal eine Testflugcrew, ich glaube, das war eine Boeing 720, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, die auf einem.
Also eine 7270 einfach, oder was ist das?
Ja, eine Boeing 720. Das ist so alt, dass das eigentlich schon kaum einer mehr kennt, was das noch ist. Und die haben auch bei einem Testflug gemeint, sie müssten eine Barrel Roll fliegen, was dann aber in einem Absturz endete, weil die Verkehrsflugzeuge einfach dafür nicht ausgelegt sind. Weil
Das ist bei einem Eurofighter natürlich was anderes.
Ja, also ich meine, Barrel Roll ist, glaube ich, was die G-Kräfte angeht, noch etwas verträglicher für ein Flugzeug als jetzt direkt ein Looping, weil ich glaube, das ist auch schon physikalisch dann grenzwertig.
Ist auch kein Manöver, was ihr übt.
Aber also wir üben es nicht.
Ist ja vollkommen irrelevant.
Vor allem das Problem ist ja auch, wir haben ja Leute hinten drin, meistens zumindest, oder Fracht oder was auch immer. Und wenn die nicht sitzen oder angeschnallt sind, dann würden die ja bei G-Kräften sofort schwerelos werden oder an die Decke oder
sonst. Die Sache ist ja genau die, dass das ja die G-Kräfte reduziert. Deswegen ja der ganze Spaß dran. Aber theoretisch zumindest. Aber lassen wir das mal.
Theoretisch, ja. Es gibt klar festgelegte Verfahren, die sicher dahingehend sind, dass du eben schnell runterkommst, aber trotzdem, dass alles geordnet zugeht.
Und du weißt auch im Vorfeld im Groben, was du an dem Tag im Simulator machen wirst und kannst dich auch entsprechend vorbereiten.
Genau.
Und das ist ja auch, das wirkt immer so ein bisschen unintuitiv, ne? Man will ja auch so ein bisschen sehen, wie jemand mit sowas umgeht, aber diese Vorbereitung, das sieht man ja an diesem ganzen Emergency-Zeug, wenn es denn mal passiert, das ist halt, du bist immer darauf vorbereitet und so bist du auch für den Simulator-Run darauf vorbereitet, damit du genau diese Schwachstellen, wo du potenziell trotz Vorbereitung vielleicht einen Fehler machen kannst, vielleicht identifizieren kannst, gucken kannst, wo du dran arbeitest, gucken, wo du das Procedure noch ein bisschen dir mehr verinnerlichst oder wo du quasi sagen kannst, die Priorität musst du eher darauf legen, dann ist das Outcome besser. Das ist so ein ganz interessanter Vorgang.
Genau, vor allem, weil die konkreten Procedures ja nur das eine sind, das generelle, wie gehe ich mit solchen Situationen um, ist ja das andere und das kannst du auch trainieren und vielleicht sogar noch besser trainieren, wenn du dich darauf vorbereiten kannst, was es für ein Thema ist, aber eben nicht genau weißt, wie das Thema dann kommt und welche Faktoren dann sonst noch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wie ist das Wetter, kann ich überhaupt jetzt hier unten landen, wenn ich schnell runter möchte, was brauche ich an Bedingungen, um einen Flughafen ansteuern zu können und so weiter. Das sind ja ganz viele Aspekte. Also wir nennen das Loft Line Oriented Flight Training oder SBT Scenario Based Training, wo wirklich nicht nur das isolierte Problem anschauen, sondern wirklich ein Szenario auch bis zum Ende uns erfliegen.
Line Oriented Flight Training, also
Loft.
Okay, ja, genau. Ich verstehe schon.
Wirklich ein Flugauftrag. Jetzt, ich glaube, im nächsten Simulator ist es von Nizza nach München, wobei Nizza auch schon als Flughafen ganz interessant ist. Und wir bereiten auch alles vor, wie für einen normalen Flug. Und dann starten wir erstmal und dann passiert irgendwas. Und dann fliegen wir das Szenario wirklich zu Ende. Wir reden auch dann virtuell mit der Flugsicherung. Klar, das ist vielleicht nicht ganz so professionell, wie wenn du das machst, seid. Wir machen auch Ansagen an die Passagiere. Wir reden mit einem Purser, müssen also auch das mit berücksichtigen. Und meistens ist es so, dass wenn nach dem Start irgendwas passiert, wir vergessen, der Kabine ihnen erstmal Bescheid zu sagen. Weil normalerweise gehen ja nach 5-6 Minuten die Anschaltzeichen aus und die hinten können anfangen. Und wenn wir natürlich in so einem Heavy Abnormal stecken oder auch in etwas einfachem Abnormal, aber der einfach ein bisschen Zeit braucht, also eine Situation haben. Und jetzt im nächsten wird es zum Beispiel irgendwas sein, wo wir mit den Landeklappen ein Problem haben, dass sie sich nicht mehr einfahren lassen oder dass das Fahrwerk nicht eingefahren werden kann. Dann brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, was jetzt auch erstmal nicht zeitkritisch ist. Und dann kann es gut sein, dass wir vergessen, der Kabine in Bescheid zu sagen. Und dann kommt irgendwann der Anruf von hinten, wann können wir denn anfangen? Können wir die Anschaltzeichen schon mal ausschalten? Und dann ist das eben ein guter Punkt, auch sich da mal wieder Gedanken zu machen, zu welchem Zeitpunkt bin ich denn den Purser und die Passagiere und so weiter mit ein? Und was sage ich denen überhaupt? Weil das ist ja auch nicht so ganz trivial unbedingt. Also deswegen sind es alles Aspekte, die man vorher sicherlich mal gut vorbereiten kann und sich Gedanken drüber machen kann, aber dann im Simulator in der Situation, auch mit einem Kollegen, wie gesagt, den ich ja vorher gar nicht kenne, unter Umständen, mich darauf einzulassen und das dann gemeinsam zu üben und zu erfliegen. Also es macht schon Sinn, so wie das ist.
Schön, sehr interessant. Dann, das war die kleine Exkursion, die wir hatten zu diesem ganzen Emergency-Zeug nach wie vor. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du unbedingt in unseren Simulator mitkommst. Ich glaube, da ist unser echtes Zeug doch ein bisschen spannender. Aber ich sag mal, bei euch ist ja das Verlockende, dass man da in einen so einen Flugsimulator reingehen kann. Ne? Das ist ja schon sehr spannend. Ja.
Das machen
mach ich gerne mal.
Ja, genau.
Was hast du aus Rovaniemi mitgebracht?
Ich habe noch zwei Sachen, einmal Rovaniemi und einmal noch eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Die können wir uns dann für den Schluss aufheben. Zum Thema Rovaniemi, genau, es ist Winter, das war ja auch die Einleitung hier dieser Folge. Und wenn ihr diese Folge hört, ist es vielleicht auch noch Winter oder ihr könnt zumindest noch den Winter mitfühlen. Und ich bin nach Rovaniemi geflogen. Ich glaube, davon hatte ich auch schon mal erzählt, weil ich da Perlmuttwolken gesehen hatte. Es müsste eine Folge in unserer Mediathek sozusagen geben. Die heißt Perlmuttwolken am Polarkreis. Das gab es diesmal nicht. Es gab auch keine Polarlichter, obwohl ich die jetzt auch schon im Winter gesehen hatte. Auch relativ weit im Süden tatsächlich, weil die Sonne da sehr aktiv war. Das war ganz schön. Jedenfalls hatten wir aber zwei andere interessante Dinge, die wir in Rovaniemi gemacht haben, die auch eher selten sind, im Sommer gar nicht vorkommen, aber im Winter eben doch relevant sind. Das eine ist ein bisschen neuer, weil das mit den Triebwerken auch zu tun hat, die neu sind. Ein sogenanntes Ice Shedding Procedure. Es gibt bestimmte
Ice Shedding?
Ice Shedding, also Eis abschütteln sozusagen. Mhm. Es gibt bestimmte Triebwerke bei bestimmten Flugzeugen von bestimmten Herstellern. Da ist das das Verfahren, dass wenn Vereisungsbedingungen vorliegen oder mögliche Vereisung erwartet werden kann, an den Triebwerksschaufeln vorne oder auch innen im Triebwerk, wo man eben nicht mehr so leicht hingucken kann. Sprich, bei bestimmten Temperaturen und einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, also bei Niederschlag oder bei Nebel, dann müssen wir ein sogenanntes Ice Shedding Procedure anwenden. Da gibt es bestimmte Zeitlimits, also Zeitbegrenzungen, innerhalb derer das gemacht werden muss. Und vor allem muss es dann einmal noch vor dem Start gemacht werden. Und das läuft so ab, und das habe ich auch den Passagieren erklärt, weil das ist wirklich beeindruckend, selbst für uns als Crews, dass du dich dann entweder irgendwo auf dem Flughafen auf eine mit der Flugsicherung abgesprochene Stelle oder eben dann auf der Startbahn in der Startposition hinstellst, in die Bremsen trittst und die Triebwerke auf eine bestimmte Drehzahl hochlaufen lässt, da dann eine bestimmte Zeit wartest, also in unserem konkreten Fall waren das dann 30 Sekunden, schaust, ob alles normal läuft, ob irgendwelche Vibrationen oder andere Triebwerksanzeigen auftreten, die darauf hinweisen können, dass da irgendwer noch Eis irgendwo im Triebwerk ist. Und wenn nach 30 Sekunden alles normal ist, dann direkt den Start fortsetzen kannst. Und 30 Sekunden, wenn du...
Das heißt, du kriegst dann die Startfreigabe cleared for takeoff for ice shedding oder was? Oder ist das ein Teil des Procedures,
dass du sagst der Flugsicherung Bescheid, we need 30 ja. seconds on the runway for ice shedding. Mhm. Und dann ist oft die Ansage cleared for takeoff, report rolling, dass sie eben wissen, wann wir fertig sind mit dem ice shedding und dann in den Startlauf beginnen, weil das natürlich gerade auf so High-Density-Airports, wo viel Verkehr ist, heißt das eigentlich, wenn du auf die Startbahn rollst, musst du startbereit sein und wenn die Startfreigabe kommt, dann musst du auch sofort starten. Deswegen mhm. ist es eben wichtig, Bescheid zu sagen und es ist eben sehr beeindruckend, weil es ist schon relativ laut, je nach Triebwerk, aber vor ja. allem rüttelt sich der Flieger halt so ein bisschen, weil er will eigentlich los, weil das ist wie bei so einem Pferd, das Startsignal, Takeoff, es geht los, du schiebst auch die Hebel schon relativ weit nach vorne und du merkst,
wie weit schiebst du die vor, was machst du da genau?
Das sind 60% bei dem speziellen Triebwerk jetzt genau.
Achso, aber du gehst hoch mit Fingerspitzengefühl, bist du eine 60%
N1. Du stellst dich auf 60%, genau, N1 mhm. und dann mhm. schüttelt sich eben der Flieger, weil eigentlich will er dann los, aber du stehst eben in den Bremsen. Und 30 Sekunden, wenn du wirklich auf die Uhr guckst, können schon sehr lange sein. Und vor allem, wenn du als Passagier oder als Crew gewöhnt bist, es wird laut und der Flieger setzt sich in Bewegung und fährt los. Aber es passiert nichts, dann ist es schon gut, vorher zu wissen, dass es an dem Punkt beabsichtigt ist, so zu machen. Also das war das eine, dieses Ice-Shedding-Procedure. Wenn ihr das im Winter mal erlebt habt, und es kann gut sein, wenn ihr im Winter als Passagier unterwegs seid oder vielleicht sogar als Tower Loads arbeitet, dass euch das jetzt in diesem Winter, weil da gab es jetzt ein paar Änderungen bei den Triebwerksherstellern, dass das häufiger vorgekommen ist. Und wir hatten auch gerade in Deutschland ziemlich viele Tage mit winterlichen Bedingungen, wo wir das dann auch gebraucht haben. Also dieses Ice-Shedding-Procedure kommt jetzt häufiger vor. Und das andere tatsächlich, weil die Bahnbeschaffenheit in Rovaniemi so war, dass Contamination gemeldet wurde. Das heißt in der Fliegersprache, dass die Bahn eben nicht perfekt trocken oder nur nass war, sondern dass damit eben auszugehen ist, dass die Bremswirkung gerade bei einem Startabbruch nicht so ist wie bei einer trockenen Bahn. Mhm. Dann muss eben ein anderes Startverfahren angewendet werden. Und normalerweise machen wir einen sogenannten Flex-Takeoff. Also wir reduzieren die Schubleistung, weil es auf den meisten Bahnen ausreicht, mit weniger als Vollgas zu starten. Das ist leiser, verbraucht weniger Kerosin und schont vor allem die Triebwerke. Aber auf so einer Contaminated Runway, also wo eben die Bremswirkung mhm. nicht so gut ist, da müssen wir dann einen Schub, eine Start mit Maximalschub, also einen sogenannten Toga, du hast das vorhin auch schon mal benutzt, Toga-Takeoff machen, also mit Takeoff oder Go-Around-Thrust und da wird wirklich dann mit umgangssprachlich Vollgas gestartet und das ist dann schon auch beeindruckend, weil wenn das Flugzeug dann vielleicht auch noch ein bisschen leichter ist, du dann schon eine sehr gute Beschleunigung und eine sehr kurze Startphase hast, bevor du dann fast wie ein Space Shuttle in den Himmel steigst. Und in dieser Kombination, die wir eben hatten aus diesem Ice-Shedding.
Also du hast quasi erstmal Ice-Shedding gemacht, die Triebwerke waren schon hochgefahren, genau. Die hatten schon richtig Leistung und dann hast du auch noch einen Full-Thrust-Takeoff gemacht.
Und dann
gemacht.
Die Hebel ganz auf den Tisch gelegt ja. und dann sind wir wirklich ja. da gut abgegangen und gestartet. Und das war was Besonderes, was ich in der Kombination tatsächlich noch nicht hatte. Und ja, das war mein Erlebnis aus Rovaniemi, genau.
Cool, ja, ja. Schön. Also nach Rovaniemi müsste ich mal scheinbar auch mitfliegen im Winter. Was sind da die Bedingungen, dass du das Ice-Shedding machst?
Immer eine Reise wert. Bedingungen sind 3 Grad Außentemperatur oder kälter und Niederschlag oder Nebel unterhalb einer bestimmten Sichtweite. Beziehungsweise auch der Niederschlag wird an bestimmten Sichtweiten definiert. Das geht dann schon ein bisschen mehr ins Detail. Aber quasi Feuchtigkeit.
Aber das müsste dann doch relativ oft vorkommen? Oder hast du hast halt auch im Winter, je nachdem, wenn es kalt genug ist, oft keine Feuchtigkeit mehr in der
genau,
Luft?
Genau, also wenn es klar ja, ist und kein Niederschlag ist, dann ja. hast du eben keine Feuchtigkeit. Ja. Aber wenn du eben Nebel hast oder wenn...
Aber genau, bei diesen Tagen, wo es morgens halt so kalt ist ja. und dann alles nebelig ist, ja. kommt das Procedure ja. wahrscheinlich da öfter mal vor. Ja. Ne? Weil die genau. Luft sehr, sehr, sehr feucht ist, ja. sehr, sehr kalt ist. Da kann es halt einfach während der Wartezeit des Flieges am Boden wahrscheinlich. Ne?
Genau. Also du hast dann 30, je nach, es hängt so ein bisschen vom Triebwerk, aber man kann sagen ja. 30 Minuten und eben ja. 3 Grad und Nebel oder Niederschlag, ja. dann musst du es ja. anwenden, das ist so.
Da müsste man das eigentlich so machen wie diese Autos in Sibirien, ja, da irgendwie in Krasnojarsk oder so, ich habe keine Ahnung wo, die einfach im Winter ja nicht ausgemacht werden dürfen, weil bei minus 30 Grad ist es manchmal schwer, einen Wagen wieder zu starten, einfach das Triebwerk laufen lassen. Ja. Nein, das war ein Witz.
Nee, natürlich. Das ist, genau. Und das ja. ist halt dann eben auch von Triebwerkshersteller zu Triebwerkshersteller ein bisschen unterschiedlich, mal restriktiver, mal weniger restriktiv. Und es gibt sogar Bedingungen und Triebwerkskombinationen, wo wir dann gar nicht starten dürfen, bei ganz starkem Nebel und Vereisungsbedingungen.
Oh, krass, okay.
Ja, aber das ist schon sehr, sehr selten dann. Wirklich, was der häufigere Fall ist und deswegen kann es gut sein, dass es der eine oder die andere jetzt auch schon mal mitgekriegt hat im Winter. Eben wie gesagt, Nebel unter 1500 Meter, Niederschlag und Temperaturen von 3 Grad oder kälter. Da kann das dann abgestimmten Zeiträumen zur Anwendung kommen. Genau.
Okay, cool, so, spannend.
Das dazu. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss noch kurz schöne Grüße an Jonas. Der hat geschrieben, er freut sich über Grüße. Deswegen sei gegrüßt an dieser Stelle.
Und wie wird man Pilot, hat er gefragt.
Ist 14 Jahre alt und möchte ja. Pilot werden. Das freut mich und uns natürlich sehr. Und will wissen, ob wir ein paar Tipps haben, wie er sich da auch in jungen Jahren schon auf die Ausbildung vorbereiten kann. Und da habe ich 3 Antworten für dich, Jonas. Nämlich 3 Dinge, die du brauchst, um ein guter Pilot zu sein und vor allem in der Ausbildung gut durchzukommen und vor allem auch das Auswahlverfahren zu schaffen, zumindest eine gute Voraussetzung dafür zu haben. Und das sage ich allen, die mich fragen. Erstmal grundsätzlich generell, was man braucht, um später erfolgreich im Leben und im Beruf zu sein, ist einfach in der Schule gut mitzumachen und gut aufzupassen. Das hilft einem immer. Gute Schulausbildung, gute Noten und Interesse an möglichst vielen Fächern, das ist immer eine gute Sache. Gerade Piloten sind Generalisten, die in ganz vielen Bereichen eine gute Ausbildung und eine gute Vorbildung brauchen und bekommen, weil das geht eben von Navigation über Triebwerkskunde, Luftrecht bis hin zu Flugphysiologie, ist da sehr vieles dabei. Und was du eben wirklich üben kannst und was du brauchst später tatsächlich, und das brauche ich jeden Tag bei der Fliegerei und der Seite letztendlich auch, haben wir auch schon mal gesprochen, ist zum einen Englisch. Englisch ist das A und O in der Fliegerei und das kannst du wirklich auch schon mit 14 Jahren üben, indem du englische Bücher liest, indem du Filme auf Englisch guckst, Serien auf Englisch guckst, einfach dich sehr viel im Alltag mit der englischen Sprache umgibst, dann lernst du Englisch, ohne es zu merken. Das habe ich auch sehr früh angefangen und mache das auch heute noch. Ich lese Bücher und schaue Filme und Serien am liebsten im Original, zumindest wenn es englischsprachig ist. Also Englisch, damit fährst du schon mal sehr gut, das ist unheimlich wichtig. Das brauchst du aber im Leben auch bei anderen Berufen später. Damit machst du gar nichts falsch. Das ist das eine. Das andere ist Kopfrechnen, Mathe, Plausibilitätsprüfungen bei Rechnungen. Kann das Ergebnis, was ich herausbekommen habe, kann das wirklich sein? Habe ich mich vielleicht vertan? Haben wir ja vorhin auch kurz angesprochen. Ne? Hier ist das Gewicht plausibel, was ich angegeben habe. Wiegen wir 150 Tonnen oder vielleicht auch 250 Tonnen? Wir brauchen es in der Fliegerei, wenn es darum geht, Windkomponenten zu berechnen, wie viel Seitenwind, wie viel Rückenwind habe ich, wie schnell erreiche ich eine Höhe, wie schnell muss ich sinken, um eine bestimmte Beschränkung zu erreichen. Das sind alles Dinge, das macht zwar auch ein Computer für uns so ein bisschen parallel mit, aber letztendlich ist es immer gut und wichtig, das auch für sich plausibel nochmal im Kopf mit zu überschlagen. Also das ist das andere. Und das dritte, bevor ich das sage, vielleicht seid, wolltest du da auch was dazu sagen?
Nee, tatsächlich. Genau. Ich habe nichts zu ergänzen.
Genau. Und das dritte, und das sind Kompetenzen, da habe ich vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die wir dann im Simulator auch prüfen und trainieren und die du als Pilot wirklich brauchst. Eben diese klassischen Human Factors. Man kann es auch Social Skills oder soziale Kompetenzen oder weiche Faktoren nennen. Also, wie gut arbeiten wir im Team zusammen? Wie gut kommuniziere ich? Wie gut gehe ich mit Belastungen um? Und das sind Dinge, die kannst du üben, indem du dich ehrenamtlich engagierst, indem du Hobbys hast, indem du Dinge tust, wo du mit anderen zusammenarbeitest, wo es um Teamfähigkeit geht. Und wenn du es in frühen Jahren schon lernst, ich war zum Beispiel Jugendgemeinderat in meiner Jugend, das hat mich sehr geprägt und mir da schon viel mitgegeben. Also Dinge, wo du wirklich, wo es drauf ankommt, die Human Factors im Sinne von sozialen Kompetenzen, das ist jetzt ein sehr sperriges Wort, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Teamwork, Kommunikation und so weiter. Das zu üben im Alltag bei Hobbys und Beschäftigung, weil das ist das, was du später als Pilot, aber auch bei ganz vielen anderen Berufen brauchst.
Super cool. Danke, Tim, für die Antwort. Weiß auch gar nicht, ob die nur auf unsere Jobs zutrifft. Ja, klar, so hier dieses Allround-Ding und ja. Gerade bei dir, du bist da oben unterwegs und musst dich im Zweifelsfall immer aus jeder brenzligen Lage selbst rausholen können. Das ist ja sowieso, auch bei den Astronauten ist es ja aus dem Grund auch so.
Genau, gutes Stichwort. Resilienz, auch so ein Buzzword, aber ich finde, da steckt ganz viel drin, weil du hast es gerade, ja. Das war die Steilvorlage, seit aus brenzligen Situationen rauskommen. Also egal was ist, Ruhe beim Waren, Techniken an der Hand zu haben, wie du dich selber regulierst, beruhigst, also hier Box-Breathing, Atemtechnik und so weiter, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, mir hilft das und ich weiß vielen Kollegen auch, mit Stress umzugehen, weil Stress wirst du auf jeden Fall kriegen, in der Ausbildung, später im Leben, beim Fliegen und wenn es nur Eustress ist sozusagen, also guter Stress, aber er ist einfach da und damit umgehen zu können, das ist unheimlich wichtig und das kann man auch mit 14 Jahren schon üben.
Wunderbar. Dann.
Schön, Zeit. War wieder eine gute Stunde.
Ja. Wir haben sogar Rovaniemi noch unter den Kasten bekommen. Ich habe schon gedacht, das müssen wir, in den Kasten bekommen. Ich habe schon gedacht, das müssen wir aufs nächste Mal verschieben.
Ja.
Aber wir sind deutlich über der Stunde. Aber so ist es halt. Das macht ja auch Spaß. Ist ja auch schön. So, Tim, dann, sobald wir die Folge ausgemacht haben, machen wir mal direkt die nächsten Termine aus. Nicht, dass uns das durch die Lappen geht.
Ja.
Ja, und das hat Spaß gemacht heute. War eine schöne Folge. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wir hoffen, dass es, dass ihr euch auch freut, dass wir wieder da sind, dass wir nicht einfach in der Versenkung verschwunden sind. Ich habe schon zwischendurch überlegt, ob ich so eine kleine Mini, so wir leben noch, wir machen noch was, wir haben es noch nicht geschafft, Folge aufnehmen, aber gut, jetzt kommt die raus, passt schon.
Vielleicht sollten wir einfach unsere Folgen mit Seasons strukturieren. Season 6 oder wo sind wir jetzt?
Ja, weiß ich auch nicht. Da müssen wir dann wieder gucken, wann wir wieder starten und so. Ja. Ja, nein, wir machen das passt schon so. Ja. Das ist schon gut so.
Genau.
Ja. Wenn ihr uns irgendwelche Vorschläge, Themen, Ideen, irgendeine Anregungen oder, keine Ahnung, Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast@raider-contact.de. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch fürs Mitmachen. Danke, Tim, für die schöne Folge.
Danke dir, Seid.
Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.